ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Wieder gibt es Berichte über neue Sicherheitsrisiken durch künstliche Intelligenz. Jetzt haben britische Sicherheitsforscher ein KI-Modell in einem Test dabei beobachtet, wie es eigenständig versuchte, eine Schwachstelle in öffentlich zugänglicher Software einzubauen. Was da genau passiert ist, das weiß Just Schmidt aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die Forscher hatten der KI für den Test Zugang zum Internet gegeben. Dabei sollte sie Werkzeuge aus dem Netz nutzen, um eine Aufgabe zu lösen. Das Modell ging aber deutlich weiter als erwartet und zeigte Fähigkeiten, mit denen die Forscher nicht gerechnet hatten. Zum Beispiel erstellte die KI falsche Identitäten und versuchte, Menschen mit Phishing-Mails zu täuschen. Die Forscher warnen jetzt, dass solche Möglichkeiten bei echten Cyberangriffen missbraucht werden könnten.
Ins Inland. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, hat den Widerstand gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Frührente kritisiert. Das zentrale Element des Rentenpakets schon wieder in Frage gestellt würden, bevor sie überhaupt umgesetzt seien, mache ihn fassungslos, das sagte Kampeter der Bild-Zeitung. So verspiele man die vielleicht letzte Chance, die Altersvorsorge, Demografie festzumachen. Wer Arbeitsplätze in Deutschland halten wolle, müsse den Sozialstaat reformieren. Zuletzt hatten vor allem die ostdeutschen Ministerpräsidenten von CDU und SPD gegen den Kernpunkt der geplanten Rentenreform mobil gemacht. Bundeswirtschaftsministerin Reiche rechnet erst in den 2030er Jahren mit spürbar sinkenden Strompreisen in Deutschland. Die CDU-Politikerin sagte der deutschen Presseagentur, die Energiewende müsse kostengünstiger werden. Dafür will sie unter anderem die Förderung erneuerbarer Energien reformieren. Die Grünen fordern angesichts der anhaltenden Hitze und Dürre in Deutschland einen Krisengipfel im Kanzleramt. Fraktionschefin Dröge sagte, Kanzler Merz müsse das Thema zur Chefsache machen. Er ignoriere die Folgen der Klimakrise komplett, das sei fahrlässig. Und wegen Hitze und Trockenheit sind die Wasserstände des Rheins zurzeit sehr niedrig und das könnte laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft Benzin und Diesel in Deutschland weiter verteuern. Denn große Frachtschiffe können den Rhein wegen des niedrigen Wasserstandes nur eingeschränkt nutzen. Dadurch erreichen weniger Tankerladungen mit Treibstoff bestimmte Regionen, erklärt Ökonom Schäfer im Spiegel. Händler müssten dann kurzfristig auf andere Transportwege ausweichen und die seien meist teuer, was sich auf die Preise an der Zapfsäule auswirken könnte. Die historisch schlechte Ernte könnte dieses Jahr auf die Zuckerrübenbauern zukommen. Der Verband süddeutscher Zuckerrübenanbauer erwartet ein Drittel weniger Rüben als im Vorjahr. Hitze, Trockenheit und Krankheiten machen den Pflanzen zu schaffen. Das könnte auch Folgen für die Zuckerproduktion der Südzucker AG mit Sitz in Mannheim haben, SWR-Reporterin Giuseppa Spatola berichtet.
Die Südzucker AG sieht diese Entwicklung mit Sorge. Zwar habe das Unternehmen laut einem Sprecher wetterbedingte Schwankungen in den letzten 20 Jahren immer wieder überstanden, doch zunehmend längere und trockene Perioden machen sich als klaren Klimaeffekt bemerkbar. Besonders die Pflanzenkrankheiten wie Stolbur und SBR setzen den Beständen zu. Übertragen werden sie hauptsächlich von sogenannten Glasflügelzikaden, die sich mit der Klimakrise ebenfalls immer weiter ausbreiten. Südzucker rechnet daher mit verkürzten Rübenkampagnen, was auch den Schichtbetrieb in den Zuckerfabriken reduzieren könnte.
Und noch ein weiterer Aspekt der extremen Hitze, die setzt nämlich Südeuropa weiterhin unter Druck. In Italien gilt für alle 27 Großstädte mittlerweile die höchste Hitzewarnstufe. Das Gesundheitsministerium in Rom warnt vor einem großen Gesundheitsrisiko nicht nur für ältere und kranke Menschen. Besonders belastend seien die tropischen Nächte, in denen die Temperaturen kaum unter 25 Grad sinken. Nach dem größten Börsengang der Geschichte hat das Raumfahrtunternehmen SpaceX jetzt seine neuen Quartalszahlen vorgelegt und deutliche Verluste verzeichnet, umgerechnet von rund 470 Millionen Euro. Das ist aber nicht so negativ, wie es klingt, berichtet unsere USA-Korrespondentin Giselle Uka.
SpaceX investiert enorme Summen in Raketen, Pläne für riesige Rechenzentren im All oder die Entwicklung von Software. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr sind die Verluste allerdings fast um die Hälfte geschrumpft. Damals schrieb das Unternehmen noch rote Zahlen in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar. Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist nach wie vor Starlink. Im vergangenen Quartal wuchs der Umsatz des Satelliten-Internetdienstes vor allem durch neue Kunden um fast 2/3 auf rund 4,3 Milliarden Dollar. Auch das KI-Geschäft von SpaceX wächst stärker als erwartet. Insgesamt stieg der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal um 92% auf 7,8 1 Milliarden US-Dollar.
Mehr als 10.000 Menschen sind in den USA wegen eines Parasiten an Durchfall erkrankt. Das hat die US-Gesundheitsbehörde CDC mitgeteilt. 2 Menschen seien bereits deswegen verstorben, teilte der US-Bundesstaat Michigan mit. Sie hätten allerdings erhebliche Vorerkrankungen gehabt. Denn im Allgemeinen sei die Infektion nicht lebensbedrohlich. Der Parasit ist nach Angaben der Gesundheitsbehörde offenbar durch verunreinigten Eisbergsalat eines mexikanischen Lieferanten in Umlauf gekommen. In einer kleinen Gemeinde in Italien hat die Müllabfuhr den Millionengewinn einer Lottospielerin gerettet. Die Frau aus dem südlichen Apulien hatte nach einem Missverständnis in ihrem Lottoladen den Gewinnschein weggeworfen, weil nicht auszahlbar drauf stand. Zu Hause merkte die Familie dann, dass der Zettel 1 Million Euro wert war und nicht auszahlbar bedeutete, dass die Filiale nicht so viel Bargeld auszahlen kann. Daraufhin kontaktierte die Frau in ihrer Verzweiflung die Müllabfuhr. Mehrere Mitarbeiter durchsuchten in einer Sortieranlage stundenlang den Inhalt eines Müllwagens und fanden schließlich den Lottoschein unversehrt. Die Gewinnerin soll vor Freude geweint haben und will die Kosten der Suchaktion mit dem Gewinngeld übernehmen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dieser Mittwoch wird wieder sonnig. In Rheinland-Pfalz soll es trocken bleiben. In Baden-Württemberg entstehen am Nachmittag und am Abend zwischen Alb und Allgäu wieder einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen heute 27 bis 34 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Bar oder mit Karte? Diese Frage beantworten inzwischen auch in Deutschland immer mehr Menschen damit, dass sie Münzen und Scheine im Portemonnaie lassen und mit Karte oder Smartphone zahlen. Und deshalb beschäftigen wir uns bis Freitag mit der Frage, Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Die Antwort darauf lautet eindeutig nein, denn Bargeld ist notwendig und soll auch nicht verschwinden. Das macht auch die Europäische Zentralbank immer wieder deutlich. Für den Notfall sollte man Bargeld zu Hause haben. Das sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das Amt nennt zwar keine Zahlen, aber 500 Euro in kleinen Scheinen pro Haushalt gelten als Richtwert. Über den Ernstfall will ich mit Manuel Artuk sprechen. Er ist Gründer der unabhängigen AG Kritis. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen. Herr Artuk, in Deutschland wird noch mehr bar bezahlt als in anderen europäischen Ländern. Sind wir deshalb also besser darauf vorbereitet, sollte die Kartenzahlung mal ausfallen?
Wir zahlen zwar sehr viel mit Bargeld, allerdings sind größere Summen natürlich dann nicht mehr in Bargeld vorrätig. Und insofern immer dann, wenn es größere Bezahlungen sind, scheitert eine solche Option natürlich dann auch daran, dass die Leute nicht genug Bargeld in der Tasche haben oder zu Hause vorrätig haben.
Nehmen wir mal einen Krisenfall, wo es mit Kartenzahlung vielleicht schwierig werden könnte, nämlich einen landesweiten Stromausfall, so wie wir den beispielsweise in Spanien im vergangenen Jahr hatten. Mehr als 12 Stunden hat es da gedauert, bis der Strom wiederkam. Aber was nützt mir da Bargeld, wenn auch die Supermärkte nichts mehr verkaufen können, weil die elektronischen Kassen ja eben auch nicht funktionieren?
Naja, ich kann natürlich an den Kassen der Supermärkte nicht zahlen, aber ich habe natürlich die Option, bei den kleineren Läden, bei den Tante-Emma-Läden, bei Bauern und verschiedenen anderen Optionen natürlich mit Bargeld dann wieder an Ware zu kommen. Wenn ich gar kein Bargeld habe, habe ich gar keine Option. Wenn ich Bargeld habe, dann kann ich vielleicht die großen Lösungen nicht nutzen, aber auf viele Ausweichmöglichkeiten zurückgreifen. Und das ist genau diese Resilienz, die ich mit Bargeld sicherstellen kann.
Wie gut wären wir denn in Deutschland beispielsweise bei einem solchen Blackout, bei einem länger andauernden Stromausfall vorbereitet, damit die Bargeldversorgung sichergestellt ist?
Also die Bargeldversorgung wird dann nicht ohne weiteres lauffähig sein, denn die Geldautomaten sind nicht an irgendwelchen Stromgeneratoren verdrahtet. Und das ist auch beispielsweise nicht Teil der kritischen Infrastruktur, die aus den Gesetzgebungen auch verfügbar betrieben werden müssen, sondern immer die zentralen Systeme im Hintergrund, also das Verwaltungs- und Managementsystem, das zentralistische, das ist dann noch lauffähig. Aber die Geldautomaten würden dann in den jeweiligen Bereichen oder landesweit auch mit ausfallen.
Könnten die Banken da einspringen?
Die Banken werden dafür sicherlich einspringen können bis zu einem gewissen Grad und sagen, wir können auch Bargeld an den Filialen händig austeilen. Aber das skaliert natürlich sehr langsam und die werden auch nur eine begrenzte Menge Bargeld ausgeben. Die Bundesbank und die EZB, verschiedene andere, haben natürlich da auch Notfallersatzkonstrukte. Es gibt sogar für den totalen Katastrophenfall eine zweite Währung, die in einem Schutzbunker gebunkert wird und im Notfall sogar rausgebracht werden könnte, wenn unsere Währung nicht mehr funktioniert. Also es gibt schon verschiedene Rückfallebenen, aber erstmal wäre es natürlich genauso ein Chaos wie in Spanien oder damals in Griechenland, als die Geldautomaten alle nicht mehr funktionierten und in verschiedenen anderen Störungen, die wir schon erlebt haben.
Vielen Dank, Manuel Arthur, Gründer der unabhängigen AG Kritis. Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Die Serie der Woche in SWR aktuell. Morgen früh zwischen 6 und 9 geht es um den Schmerz des Bezahlens, denn es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Geld ausgeben emotional wehtun kann. Und darüber spreche ich dann mit dem Neurobiologen Alexander Lindner von der Universität Tübingen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im Terrorprozess gegen die sogenannte letzte Verteidigungswelle in Hamburg vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht werden heute die Urteile erwartet. Angeklagt sind 8 mutmaßliche Neonazis, darunter auch die Gründer der Gruppe. Elke Spanner.
Die Gruppe Letzte Verteidigungswelle hatte laut Anklage zum Ziel, das politische System in Deutschland zu stürzen. Die Bundesanwaltschaft hat den Angeklagten einen Brandanschlag auf ein Kulturzentrum in Brandenburg zugerechnet, außerdem einen versuchten Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Thüringen. Ein weiterer Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Brandenburg soll in Planung gewesen sein. Die mutmaßlichen Neonazis sollen sich über Chatgruppen organisiert haben. Vor einem Jahr hatte die Bundesanwaltschaft eine große Razzia gegen die Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Hessen durchgeführt. Eine weitere Razzia gab es diesen März, als der Prozess gegen die jetzt Angeklagten schon lief.
Ein ausgedientes Raketenteil soll heute auf der Mondoberfläche einschlagen. Das passiert erst zum zweiten Mal ungeplant. Es handelt sich um die Oberstufe einer SpaceX-Rakete. René Bucken.
Diese Stufe stammt von einer Falcon 9, gestartet im Januar 2025 mit 2 unbemannten Fahrzeugen an Bord, die auf dem Mond landen sollten. Für den weiten Weg dorthin ging fast der ganze Treibstoff drauf. Die leere Stufe konnte danach nicht mehr gezielt in der Erdatmosphäre verglüht werden. Sie trieb 1,5 Jahre zwischen Erde und Mond, bis Sonnenaktivität und Schwerkraft sie auf Kollisionskurs brachten. So erklärte SpaceX. Rund 4 Tonnen schwer, 12 Meter lang, 8.700 Kilometer pro Stunde schnell. Der Aufprall dürfte einen Krater von 20 bis 30 Metern Durchmesser reißen. 2 Raumsonden, eine amerikanische und eine südkoreanische, sollen die Stelle vorher und nachher fotografieren.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Medienberichten zufolge zu einer Krisensitzung des Fußball-Weltverbandes eingeladen. Das Treffen soll laut der englischen Tageszeitung The Times und des Fernsehsenders Sky UK in der marokkanischen Hauptstadt Rabat stattfinden. Peter Schulz.
Den Meldungen zufolge sei allerdings unklar, was der Schweizer genau mit seinen Mitarbeitern besprechen wolle. Infantino hatte zuletzt für eine Welle der Empörung in der Fußballwelt gesorgt, als geheime Pläne zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren bekannt wurden. Auch wichtige Vertraute distanzierten sich in den vergangenen Tagen von Infantino, darunter FIFA-Generalsekretär Matthias Grafström und FIFA-Direktor Arsène Wenger. In Rabat ist der Hauptsitz der FIFA für Afrika. Dort findet im März 2027 der 77. FIFA-Kongress mit der wichtigen Präsidentenwahl statt. Marokko ist darüber hinaus Co-Gastgeber der WM 2030.
Im Ahrtal startet die bisher größte Umfrage zu den Folgen der Flutkatastrophe. Die Universität Bonn verschickt diese Woche rund 80.000 Briefe an Menschen in der Region. Dahinter steckt das Projekt SoziAR, ein interdisziplinäres Forschungsteam. Fabian Janssen.
Sie wollen herausfinden, wie es den Menschen im Ahrtal heute wirklich geht. Angeschrieben wird, wer zum Zeitpunkt der Flut in Adenau, Altena, Bad Neuenahr, Ahrweiler, Sinzig oder der Grafschaft gewohnt hat. Der Fragebogen geht zunächst auf die Folgen ein, die die Flut ganz persönlich für die Menschen hatte. Dann auch auf das Vertrauen in die Politik. Die Umfrage wird online durchgeführt, ist kostenlos und freiwillig. Die Projektleiterin Susanne Bell ist selbst eng mit dem Ahrtal verbunden und half 2021 bei den Aufräumarbeiten. Sie hofft auf mindestens 5000 Antworten. So sollen konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik entstehen. Ergebnisse soll es im nächsten Frühjahr geben.
Zwischen Mannheim und Ludwigshafen wird heute die Kurt-Schumacher-Brücke gesperrt. Sie ist eine der beiden Rheinbrücken zwischen den beiden Städten. Mit einem großen Verkehrschaos wird aber im morgendlichen Berufsverkehr nicht gerechnet. Wolfgang Kessel.
Die 4 Zufahrten in Mannheim auf die Kurt-Schumacher-Brücke werden laut Stadt erst im Lauf des Vormittags, also so bis spätestens 12, 13 Uhr gesperrt. Außerdem sind in Baden-Württemberg ja noch Sommerferien. Das wird die Lage auch noch mal ein bisschen entzerren. Aber eventuell wird es heute am späten Nachmittag dann zur Rush-Hour ein bisschen dichter im Verkehr, wenn die Pfälzer, die in und um Mannheim arbeiten, also nach Hause auf die andere Rheinseite wollen.
In Heidelberg startet heute die 12. Ausgabe des Metropolink-Festivals. Nach Angaben der Stadt ist es eins der bedeutendsten Urban Art Festivals Deutschlands. Holger Neumann.
Ins Deutsche übersetzt bedeutet Urban Art Straßenkunst. Darunter fallen verschiedene Formen von Kunst. Die bekanntesten sind sicherlich Graffiti und Murals, also großformatige Wandmalereien. Während des Metropolink-Festivals verwandelt sich die ehemalige US-Militärfläche Patrick Henry Village in eine riesengroße Open-Air-Galerie, in der es jede Menge Urban Art zu sehen gibt. Neben den Kunstwerken selbst gibt's aber auch noch ein großes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Ausstellungen, Workshops und viel mehr. Das Metropolink-Festival dauert bis einschließlich Samstag. Tagestickets kosten 39,90 Euro. Der Festivalpass für alle 4 Tage 100 Euro.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Deutschland ist Papierland. Wir lieben Bargeld, also die Scheine. Und wir sind mit Abstand Spitzenreiter in der Europäischen Union beim Pro-Kopf-Papierverbrauch. Insofern lässt eine neue Studie des Digitalverbandes Bitkom aufhorchen. Die heißt nämlich, so digital sind Deutschlands Schulen. Lissi Kaufmann wettet, dass viele Politiker, Lehrer und Bildungsbeauftragte sich das PDF dieser Studie heute ausdrucken werden. Okay, das verbraucht wieder viel Papier, hat aber auch viele, viele Vorteile.
So eine ausgedruckte Studie ist ganz prima im Sommer. Jetzt, wo die Rheinland-Pfälzer gerade noch und die Baden-Württemberger gerade erst Ferien haben. Am Meer, Pool oder im Garten liegen. Ausgedruckt wird die Bitkom-Studie zum Schattenspender. Und außerdem wird der Papierstapel in der Sonne nicht zu heiß, schaltet sich auch nicht automatisch ab, sondern kann multifunktional auch als Fächer eingesetzt werden. Haben Sie schon mal versucht, mit einem iPad zu wedeln? Das Ding rutscht beim Lesen im Liegen eher aus der Hand und klatscht auf die Nase. Alles schon erlebt. Was ich sagen will, Digitalisierung hin oder her, wo, wenn nicht in der Schule, spüren Schüler eigentlich noch, was Papier ist? Und überhaupt passt es viel besser ins Ambiente unserer Vintage-Schulen, wo es im Herbst durchs Dach regnet und im Sommer die Temperaturen in den Klassenräumen auf über 30 Grad steigen. Wo Lüften nicht mehr möglich ist, weil Fenster aus den Angeln fallen. Sollte uns Bitkom heute also berichten, dass es mit der Digitalisierung an den Schulen nur schleppend vorangeht, denken Sie positiv. So haben die Schüler immerhin die Chance, sich mit Papier in der Hitzewelle Luft zuzufächeln. Und wenn im Winter die Heizungen ausfallen, lässt sich mit Papier auch ein prima Lagerfeuerchen machen.
Anmerkungen waren das von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.